Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen befassen mit einem Wort aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 5 bis 8. Am kommenden Sonntag werden wir, so Gott will, dann den zweiten Teil der Predigt hören. Es geht heute Morgen um die Notwendigkeit eines geheiligten Lebens, eines Lebens, das Gott ehrt und ihn verherrlicht, und um das Verhältnis von Heiligung und Rechtfertigung zueinander. Ich lese zunächst einmal die einschlägigen Verse. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird's euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Der zweite Brief, den der Apostel Petrus geschrieben hat, richtete sich wie sein erster Brief an christusgläubige Menschen, die zerstreut in verschiedenen Landschaften wohnten. Es war also eine Art Rundbrief. Die Situation, in der sich die Gläubigen damals befanden, war nicht gerade rosig. Im Gegenteil, sie hatten es mit Angriffen von Seiten ihrer Umwelt zu tun, Christus fernstehenden Menschen, und mussten sich mit innergemeindlichen Problemen und Schwierigkeiten auseinandersetzen. Ihr Lehren waren inzwischen eingedrungen, hatten Eingang gefunden in den Gemeinden und verunsicherten die Gläubigen. Angesichts der massiven Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen hatten, machten sich bei einigen geistliche Ermüdungserscheinungen bemerkbar. Und das ist immer eine kritische Angelegenheit, eine gefährliche Sache. Wir lesen das auch im Hebräerbrief. Da gab es ebenfalls solche, die in ihrem Glaubenslauf müde geworden waren. Wir lesen da in Kapitel 12 des Hebräerbriefes, darum richtet wieder auf die müden Knie. Das heißt also, einige unter den hebräischen Christen waren, wie auch hier, müde geworden in ihrem Glaubenslauf. Und auch im Galaterbrief werden die Gläubigen dazu aufgefordert, im Gutes tun nicht müde zu werden. Oft wird man, so sagt der Liederdichter, im Laufe so müd und so matt, dass manchmal die Seele kaum Leben mehr hat. Da braucht es neue Flammen von oben herab, also den Heiligen Geist von oben herab. Drum dämpfe den Geist nicht, dass er dich erlab. Oft wird man im Laufe so müd und so matt. Ich denke, dass jeder Einzelne unter uns diese Erfahrung gemacht hat in seinem Glaubensleben, dass man einfach schwach geworden ist, müde geworden ist. Ich meine jetzt nicht körperlich, das kann auch hinzukommen, sondern einfach geistlich auch müde geworden ist. Angesichts der vielen Probleme, mit denen die Gläubigen damals konfrontiert wurden, kam dann sicherlich auch die Frage auf, ob sie denn überhaupt auf dem richtigen Wege waren. Und darum schreibt Petrus ihnen in seinem ersten Brief, in Kapitel 5, Vers 12, lesen wir das: Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Ihr seid also auf dem rechten Weg, Er steht in der rechten Gnade in Christus Jesus. Lasst euch also nicht durch mancherlei Leiden beirren. Petrus musste die Gläubigen in ihrem Glaubensstand gründen und stärken. Vers 10 aus dem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Er tut es in seinem zweiten Brief, indem er sie an die fundamentalen Wahrheiten, an die sie ja bereits glaubten, erinnert. Glaubensgerechtigkeit, also Glauben, Gerechtigkeit aus dem Glauben an Christus, Heiligung, eine Frucht der Glaubensgerechtigkeit, Wiederkunft Jesu, das sind die großen Themen im zweiten Petrusbrief und was dem Apostel Petrus auch sehr wichtig war, in Kapitel 2 spricht er über die Irrlehrer. Ein sehr unangenehmes Kapitel und doch von allergrößter Bedeutung auch gerade für unsere Zeit. Das darf also nicht unterschlagen werden. Viele neutestamentliche Briefe sind gerade auf dem Hintergrund des Kampfes gegen die Irrlehrer geschrieben worden. Der Kolosserbrief beispielsweise oder auch der erste Johannesbrief, in dem ja diese wunderbare Aussage gemacht wird, dass Gott Liebe ist, ist im Kampf gegen die Irrlehrer entstanden. Das heißt, wir sind nicht nur positiv, in dem Sinne, dass wir nur das verkündigen, was wir im Evangelium haben, an positiven, herrlichen Wahrheiten, sondern positiv ist im Grunde genommen auch, wenn wir warnen vor bestimmten geistlichen Strömungen in unserer Zeit, die das Barmer Bekenntnis damals während der nationalsozialistischen Zeit ist dafür ein gutes Vorbild. Man bekannte sich nicht nur zu den Wahrheiten des Evangeliums, sondern man verwarf auch fremde, falsche Lehren. Irrlehrer sind oftmals daran zu erkennen, nicht immer, aber oftmals daran zu erkennen, dass sie nichts sagen, wogegen sie sind. Sie sprechen nur von dem, wofür sie sind. Also da müssen wir Acht geben und auch das zweite Kapitel des zweiten Petrusbriefes sehr, sehr wertschätzen. In unserem Abschnitt hier geht es dem Apostel Petrus darum, die Glaubensgeschwister dazu zu ermutigen, sich nach einem fruchtbaren Leben für Gott auszustrecken. Also es gibt keine Rechtfertigungsgnade, die nicht auch Heiligung wirkt in unserem Leben. Frucht wirkt, gute Werke wirkt in unserem Glaubensleben. Das wollen wir zunächst einmal festhalten. Das ist also im Grunde genommen der erste Teil hier. In dem, was wir zu sagen haben, also keine Rechtfertigung, die nicht ein geheiligtes Leben als Frucht für Gott wirkt. Und Petrus ermahnt die Gläubigen dazu, sich danach auszustrecken. Er erwähnt einige charakteristische Merkmale eines geheiligten Lebens. Wir haben das gehört. Wendet alle Mühe daran, erweist in eurem Glauben Tugend, in der Tugend Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Gottseligkeit, Liebe unter den Glaubensgeschwistern und auch zu allen Menschen. Das ist ihm sehr wichtig, dass das geschieht in der Gemeinde Jesu. Das sind also charakteristische Merkmale eines fruchtbaren Lebens für Gott. Und dass es ihm darum zu tun ist, das lesen wir in Vers 8, denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul, also untätig oder ihr werdet nicht unnütz sein und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe mir die Frage gestellt, warum drückt Petrus das hier so negativ aus? Er hätte sie auch ermahnen oder ermutigen können, ein fruchtbares Leben zu führen. Das tut er ja praktisch auch, aber er drückt es negativ aus, indem er sagt, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Warum drückt er sich so aus? Das hat doch einen Grund. Nun, offensichtlich gab es solche in der Gemeinde Jesu, die tatsächlich träge und unfruchtbar waren. Und hier wird also der Gegensatz zu dem, was Gott will, besonders zum Ausdruck gebracht, dadurch, dass Petrus sich hier in negativer Weise ausdrückt. Es waren also tatsächlich solche Leute in der Gemeinde. Petrus spricht nicht von möglichen Fehlverhalten. Auch der Jakobusbrief spricht nicht, und das sind gravierende Dinge, die er zu kritisieren hat, nicht von möglichen Verirrungen in der Gemeinde Jesu, von möglichen Sünden, auch die anderen Briefe im Neuen Testament, sondern diese Dinge sind tatsächlich vorgekommen. Und so gab es tatsächlich unter denen, an die Petrus diesen Brief gerichtet hat, solche, die untätig waren, die mehr oder weniger fruchtlos ihren Weg gingen. Als Gläubige, obwohl das ein Widerspruch in sich selbst ist. Es geht also darum, in unserem Glaubensleben, auch für einen jeden Einzelnen von uns, dass wir fruchtbar sind für Gott, egal mit welchen Schwierigkeiten wir zu kämpfen haben, die uns müde machen wollen, uns zum Rückzug veranlassen wollen. Nichts soll uns davon abhalten, Gott durch ein geistliches, fruchtbares Leben zu verherrlichen. Johannes schreibt ja davon, das ist uns allen bekannt, in seinem Evangelium, in diesem wunderbaren Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Johannes Kapitel 15, Vers 8, darin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Darin wird mein Vater im Himmel verherrlicht. Wenn also Gemeinde Jesu, wenn die Jünger und Jüngerinnen Jesu Gott Frucht bringen, dann wird offenbar, wie herrlich Gott ist, wie wunderbar er ist. Das herrliche Wesen Gottes wird offenbar in der Frucht, die die Gläubigen bringen, in ihrem praktischen Glaubensleben. Dadurch, dass sie gute Werke tun, sagen wir schlicht und einfach. Dadurch, dass sie ein Leben führen in guten Werken, verherrlichen sie Gott. Also durch das, was der Heilige Geist in uns wirkt, wird Gott offenbar. Und Menschen, die das beobachten und sehen, gerade auch außerhalb der Gemeinde Jesu, sollen dahin geführt werden, diesen Gott kennenzulernen, diesen herrlichen Gott kennenzulernen. Lasst euer Licht leuchten unter den Menschen, sagt der Herr Jesus, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Nicht, dass sie euch preisen und euch loben dafür, sondern dass sie dahinter diesen lebendigen Gott sehen, an den die Christen glauben und der es ihnen ermöglicht, ein solches Leben zu führen, das sich unterscheidet, dem Wesen nach unterscheidet von dem Leben all derer, die Christus nicht kennen. Das soll ihnen auffallen. Sie sollen dahin geführt werden, Gott zu preisen und zu loben. Und auch wenn innerhalb der Gemeinde Dinge geschehen, untereinander, die gut und lobenswert sind, soll der Herr dadurch gepriesen und verherrlicht werden. Das war übrigens auch die Aufgabe des alttestamentlichen Gottesvolkes, man sollte dadurch, dass man sich an die göttlichen Ordnungen hielt, wir lesen das in 5. Mose Kapitel 4, man sollte die heidnische Welt darauf aufmerksam machen, welch einen großartigen, herrlichen Gott man doch hatte und dem man diente. 5. Mose Kapitel 4, 6 und 7. Da ist von den Geboten Gottes die Rede, von den Ordnungen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Und dann heißt es, so haltet sie nun und tut sie. Denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen, ei, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Ein herrliches Volk. Warum ein herrliches Volk? Weil dieses herrliche Volk einen herrlichen Gott hatte. Und das sollte auch den Heiden kundgetan werden. Durch ein vorbildliches Leben nach den Geboten, nach den Satzungen und Ordnungen dieses lebendigen Gottes. Also das, was uns grundsätzlich in der Gerechtigkeit aus dem Glauben an Christus geschenkt worden ist, wofür uns die Augen geöffnet worden sind, diese Erkenntnis Christi, darf in unserem Leben reiche Frucht bringen. So lesen wir es in dem Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Frucht, mehr Frucht, viel Frucht. Also reichlich, so sagt Petrus hier auch. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wir sollten voll sein, wie Jakobus das ausdrückt, voll von guten Früchten. Also das sollte nicht spärlich bei uns vorhanden sein, sondern das sollte reichlich bei uns vorhanden sein. Die Bibel lehrt also mit klaren Worten die Notwendigkeit der guten Werke, nicht um gerettet zu werden, nicht als Grundlage unserer Heilsgewissheit, sondern als Früchte der uns in Christus geschenkten Gerechtigkeit vor Gott. Und es gibt viele Stellen im Neuen Testament, die uns auf gute Werke in diesem Sinne hinweisen, besonders im Titusbrief. Jede Menge Stellen im Titusbrief. Ihr müsst euch das zu Hause mal durchlesen. Wahrscheinlich war das ein großes Problem bei denen, die Paulus hier anspricht. Kapitel 1 im Titusbrief. Sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Wird sie also negativ formuliert. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen, dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit und so weiter. Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das sage und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst und so weiter. Das sind nicht die einzigen Stellen im Titusbrief. Und viele andere gibt es in den neutestamentlichen Briefen, in denen wir dazu aufgefordert werden, gute Werke zu tun. Als wir uns in den vergangenen Monaten neben vielen Wahrheiten, vielen anderen Wahrheiten, die hier verkündigt worden sind, ganz zentral mit der Glaubensgerechtigkeit befasst haben, da haben wir manches Mal Luther zitiert, dem das ja ungeheuer wichtig gewesen ist, für den diese kostbare Wahrheit der Glaubensgerechtigkeit, dass der Sünder also allein durch den Glauben an Christus vor Gott bestehen kann, gerecht sein kann, dem diese Wahrheit A und O in seiner Verkündigung und auch überhaupt in seinem Glaubensleben gewesen ist. Niemand hat die Bedeutung dieses Artikels von der Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden durch den Glauben an Christus so klar herausgestellt wie Luther. Luther hatte manche Schwächen, er hatte manche Fehler, hat sich auch geirrt. Wir denken an die Judenfrage, das müssen wir wirklich auch so zugeben, da gibt es nichts zu beschönigen. Aber niemand stand im Blick auf das Zentrum des Evangeliums so klar wie Luther, abgesehen einmal vom Apostel Paulus natürlich, der unter der Leitung des Heiligen Geistes diesen wunderbaren Römerbrief verfasst hat und auch andere herrliche, inhaltsreiche Briefe, die uns so kostbar und so wichtig sind. Also Luther stand da ganz, ganz klar und das war ihm ganz, ganz wichtig und er hielt diesen Artikel für unwahrscheinlich bedeutsam im Blick auf die geistliche Gesundheit der Gemeinde Jesu. Und er warnte davor, diesen Artikel zu vernachlässigen. Dann geht alles den Bach herunter. Und genau das haben wir in unserer Zeit. Wo hört man schon klare Verkündigung über gerade diesen Artikel der Rechtfertigung des Sünders allein durch den Glauben? Es geht vielmehr um Probleme, die der Gläubige hat und dergleichen, die aber alle letztlich ihre Wurzeln darin haben, dass man diesen Artikel nicht richtig verstanden hat. Viele Probleme in unserem Leben könnten von daher überwunden werden. Das war also Luther ganz wichtig. Darauf haben wir immer wieder hingewiesen. Wer allerdings meint, Luther hätte die guten Werke im Leben eines Christen nicht auch betont, der irrt sich gewaltig. Und so sagt er an einer Stelle, wir bekennen, dass gute Werke dem Glauben folgen müssen. Vielmehr, dass sie nicht folgen müssen, sondern von selbst folgen. Wie ein guter Baum gute Früchte nicht hervorbringen muss, sondern von selbst trägt. Und wie gute Früchte nicht einen guten Baum machen, so rechtfertigen gute Werke auch keine Person, sondern gute Werke werden von der Person vollbracht, die schon zuvor gerechtfertigt ist, durch den Glauben. Wie die guten Früchte von dem Baum hervorgebracht werden, der schon zuvor von Natur aus gut ist. Mit anderen Worten, Luther hat gute Werke nicht aus unserem Glaubensleben ausgeklammert. Im Gegenteil, er sieht sie als Frucht der Gnade Gottes in Christus Jesus, der Rechtfertigungsgnade. Gute Werke, nicht um vor Gott gerecht zu werden, sondern als Frucht der geschenkten Gerechtigkeit in Christus. Solche Werke erwartete Luther auch von den Gläubigen. Und weil das oftmals nicht der Fall war, weil man sich mit einem toten Kopfglauben zufrieden gab. Man hatte nun das Bekenntnis, man war evangelisch geworden, man sprach von der Gnade, man war frei von dem Joch des Papsttums, aber man dachte nicht daran, dem Evangelium entsprechend zu leben, praktisch zu leben. Sondern man lebte wie die Heiden auch. Nur jetzt entlastet, nicht mehr unter dem Druck des Papsttums. Da hat Luther dazu gesagt, es wäre besser gewesen, wenn ich den ganzen Haufen unter dem Papst gelassen hätte. Hätten sich wenigstens noch angestrengt, etwas Gutes zu tun. Wir sehen also, dass man diese wunderbare Wahrheit von der Gnade Gottes in Christus, von der Rechtfertigungsgnade missbrauchen kann. Und das geschah dann auch. Man hatte gar nicht im Herzen wirklich lebendig erfasst im Glauben und erfahren, was das eigentlich heißt, wie herrlich das ist, vor Gott gerecht zu sein durch das Blut Jesu, durch das, was Gott in Christus getan hat. Deshalb fehlten auch die Früchte. Gott erwartet das also, dass seine geliebten Kinder ein fruchtbares Leben zu seiner Ehre führen. Es gibt also keine Rechtfertigungsgnade, die nicht Heiligung bewirkt, sagen wir es noch einmal. Nun müssen wir hier einen kleinen Einschub machen, der allerdings sehr wichtig ist, auch im Laufe der Kirchengeschichte von Bedeutung gewesen ist, was vielleicht manchen unter uns gar nicht so bekannt und geläufig ist. Es kann ja nun hier die Frage aufkommen und das Bild vom fruchtbringenden Baum könnte uns dazu verleiten, ob denn dann noch irgendwelche Ermahnungen zu guten Werken, wie sie hier Petrus schreibt, nötig sind. Den Baum braucht man ja nicht aufzufordern, Frucht zu bringen, den Obstbaum. Er bringt, wenn er ein guter Baum ist, ein gesunder Baum ist, von sich selbst Frucht. Man braucht ihn nicht dazu aufzufordern. Muss denn der Gläubige noch dazu aufgefordert werden, sich so oder so in seinem Glaubensleben zu verhalten und Gott zu dienen mit ganzer Hingabe? Muss er dazu aufgefordert werden? Reicht es nicht aus, ständig auf Christus zu blicken und mit ihm zu rechnen? Das ist ja eine wunderbare und herrliche Sache, dass wir ständig auf ihn blicken dürfen, ständig mit ihm, mit seiner Gegenwart und mit seinem Wirken in unserem Leben rechnen dürfen. Aber reicht das dann nicht aus? Geschehen dann die Dinge in unserem Leben nicht automatisch? So hat man in der Vergangenheit auch zum Teil gelehrt, beeinflusst von der sogenannten Keswick-Bewegung, einer Glaubenskonferenz in England. Viele bekannte Verkündiger des Evangeliums haben diese Glaubenskonferenz damals besucht und sich davon auch beeinflusst worden, wurden allerdings dadurch nicht untätig, aber die große Gefahr bestand lehrmäßig, nicht in der Praxis, waren sie alle sehr tätig. Lehrmäßig die Imperative, sogenannten Imperative der Heiligen Schrift, die Ermahnungen, die Aufforderungen, die Befehle in der Heiligen Schrift, das ist ein Befehl hier, ne? Ein Imperativ, so wendet alle Mühe daran, zu umgehen, zu ignorieren, lehrmäßig. Da spielen die Imperative dann kaum noch eine Rolle. Es geschieht ja alles automatisch. Ich bleibe nur auf Christus zu schauen, es geschieht alles automatisch in meinem Leben. Ja? Ist das lehrmäßig richtig? Dahinter stand wahrscheinlich die Befürchtung, durch bestimmte Imperative, Aufforderungen also, den Menschen in seiner eigenen Kraft wieder zu aktivieren. Das stand wahrscheinlich dahinter und deshalb ließ man diese Imperative beiseite und sagte, du brauchst nur Christus als deine Heiligung jetzt in Anspruch zu nehmen. Er heiligt dich jetzt. Dieses Jetzt war diesen Geschwistern damals sehr, sehr wichtig. Ist auch wichtig. Herrliche Wahrheiten, dass Christus unsere Heiligung ist. Aber bedeutet das, dass die Imperative, die Ermahnungen der Heiligen Schrift nun für uns ausgeklammert sind, dass wir sie im besten Fall nehmen können als solche, die uns überführen von der Sünde, wie das Gesetz auch, oder aber uns ständig in den inneren Bankrott hineinführen, dass wir es also nicht tun können. Ja? Hat auch alles seine Berechtigung. Aber sind sie Aufforderungen für uns, etwas zu tun, aktiv zu werden, zu handeln? Wenden Sie sich an uns und sagen Sie, tu das jetzt und handle dementsprechend. Und genau das ist es doch wohl, was Petrus hier meint. Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Gott richtet nun mal an den Gläubigen bestimmte Aufforderungen zu einem geheiligten Leben, das ihm Frucht bringt. Und das sollte eigentlich ausreichen, um die Ermahnungen auf uns persönlich anzuwenden und auch in die Praxis umzusetzen. Damit das geschieht, werden wir hier von Petrus dazu ermahnt, alle Mühe anzuwenden, daran zu setzen und eben unseren Glauben auszustatten mit dem entsprechenden charakteristischen Eigenschaften, die ja unserem Herrn Jesus Christus zu eigen sind. Das sind ja seine Eigenschaften, die wir jetzt in seinem Namen auszuleben haben. Paulus ermahnt dazu. Er sagt, wendet alle Mühe daran, mit anderen Worten, strengt euch an. Strengt euch jetzt an. Und das lässt uns halt aufhorchen, ja? Diese strengt euch an. Als wir uns mit der Wahrheit der Rechtfertigungsgnade beschäftigt haben, da haben wir ja immer wieder dieses eine betont, es liegt nicht an uns, es liegt nicht an unseren Anstrengungen, es liegt nicht an unserer Mühe. Und Paulus sagt das auch im Römerbrief, so liegt es nun nicht an jemandes Laufen oder Wollen. Es liegt ausschließlich, dass wir gerecht sind vor Gott, daran, dass der Herr Jesus diese große Mühe am Kreuz auf Golgatha, als er unsere Sündenlasten trug, ja, auf sich genommen hat. Diese große Mühe, diese große Last. Ihr habt mir Mühe gemacht mit euren Sünden, ja. Das ist die Klage Gottes. Ihr habt mir Mühe gemacht mit euren Sünden. Und der Herr Jesus Christus, seine Seele hat sich abgemüht, Jesaja Kapitel 53, ne? Als er deine und meine Sündenlast trug. Und das ist wunderbar für uns zu wissen, ne? Da sind wir entlastet. Du und ich, wir sind heute Morgen entlastet von unserer Sündenlast, weil er die Last auf sich genommen hat. Ja? Das haben wir betont. Und jetzt werden wir dazu aufgefordert, in einem geheiligten Leben uns anzustrengen und zu bemühen. Stellt Petrus uns hier hinsichtlich eines fruchtbaren Lebens für Gott wieder auf den Boden des Gesetzes, wenn er schreibt, jetzt bemüht euch, jetzt strengt euch an, tut Fleiß. Das ist doch die Frage, die jetzt hier aufkommen kann. Nun sind wir beim zweiten großen Punkt. Also der erste Punkt, keine Rechtfertigungsgnade ohne Heiligung. Das heißt also, ohne dass diese Rechtfertigungsgnade Heiligung wirkt als Frucht. Der zweite große Punkt, keine Heiligung ohne Rechtfertigungsgnade. Keine Heiligung ohne Rechtfertigungsgnade. Die Ermahnungen, die wir hier lesen, richtet der Apostel Petrus ja nicht an den alten Menschen, sondern er richtet ihn an den neuen Menschen, nicht an den alten Menschen, der auf dem Boden des Gesetzes sich nun abmüht und abquält, unter dem Gesichtspunkt auch dementsprechende Ehre und dementsprechenden Ruhm zu bekommen, ein heiliges Leben zu führen. Sondern diese Ermahnungen richten sich an den neuen Menschen. In Christus Jesus ist der Gläubige eine neue Kreatur. Und da wirkt Gott beides, das Wollen und das Vollbringen, zu seinem Wohlgefallen. Unter diesem Vorzeichen also, unter dem Vorzeichen der Gnade, unter dem Vorzeichen der Rechtfertigung, fordert Petrus die Gläubigen dazu auf, jetzt sich anzustrengen, das zu praktizieren, was Gott von ihnen haben will. Er beginnt ja seinen Brief nicht mit Vers 5, mit der Aufforderung zu einem heiligen Leben, sondern er beginnt seinen Brief mit der Glaubensgerechtigkeit. Das heißt, keine Heiligung ohne Glaubensgerechtigkeit. In der Glaubensgerechtigkeit, von der Petrus in den ersten Versen spricht, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus, schon im ersten Vers spricht er davon. In dieser Glaubensgerechtigkeit sind wir eine neue Schöpfung, der alten Natur mitgekreuzigt, mit Christus gekreuzigt und der neuen Natur mit ihm auferstanden, der neuen Natur nach. Also teilhaftig geworden der göttlichen Natur. Es gelten uns von daher alle Verheißungen Gottes und alle Kraft Gottes steht uns durch die Glaubensgerechtigkeit zur Verfügung. Es ist einfach nicht so, ihr Lieben, dass wenn wir davon sprechen, dass Gott uns die Gerechtigkeit Christi zurechnet durch den Glauben, dass das eine rein theoretische Sache ist, eine auch rein juristische Sache ist. Das ist natürlich eine juristische Sache. Deshalb steht sie so fest. Gott ist das ganz wichtig. Sie wird uns zugerechnet, die Gerechtigkeit Christi. Aber es ist eine lebendige Sache. Es ist eine kraftvolle Wirklichkeit. Darum spricht der Apostel Paulus, als er dieses Evangelium vorstellt, Römer Kapitel 1, von der Kraft Gottes, die da rettet. Das ist etwas, was sich auswirkt. Das ist Leben, das Gott uns in Christus geschenkt hat. Und dieses Leben, das Gott uns in Christus geschenkt hat, in der Glaubensgerechtigkeit, dieses Leben wirkt sich aus in einem geheiligten Leben, im Fruchtbringen zur Ehre Gottes. Wenn wir also über Heiligung sprechen, wollen wir nie aus den Augen verlieren, dass wir das nur immer wieder auf dem Boden der Glaubensgerechtigkeit praktizieren können. Und da fällt bei der Heiligung eben beides zusammen. sowohl das Wirken Gottes als auch die Verantwortung, die der Mensch hat, nun auch das umzusetzen, nun das auch zu tun. Paulus sagt beispielsweise, 1. Korinther Kapitel 10, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen Apostel, als Johannes, als Petrus und so weiter. Aber nicht ich, sagt er, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Aber er sagt, ich habe gearbeitet. Er spricht nicht nur von der Gnade Gottes, die das alles in ihm gewirkt hat, sondern er sagt, ich habe gearbeitet. Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Da haben wir beides zusammen. Ja? Die Aufforderung, etwas zu tun, aktiv zu werden, aber nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft Gottes, die uns in der Glaubensgerechtigkeit zur Verfügung gestellt ist. Und besonders deutlich wird es im Kolosserbrief. Das ist eine Stelle, die mir in diesem Zusammenhang besonders wichtig ist. Da spricht Paulus von seinem Ringen darum, den Menschen das Evangelium recht zu verkündigen und sie in Christus vor Gott darzustellen. Da sagt er, den, nämlich Christus, der unsere Hoffnung ist, verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und ehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab. Jetzt kommt's. Paulus sagt, ich mühe mich ab. Petrus sagt, strengt euch an. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe, auch ein Ausdruck der Kraftanstrengung, und ringe, jetzt kommt es aber, in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Und diese Kraft wird uns zuteil in der Glaubensgerechtigkeit. Deshalb keine Heiligung ohne Glaubensgerechtigkeit, ohne Gerechtigkeit aus dem Glauben. Da ist uns alles geschenkt. Da ist Christus unsere Kraft. Da haben wir den Heiligen Geist empfangen. Da wirkt er beides in uns, das Wollen und das Vollbringen. Da ist Christus uns alles. Deshalb schreibt der Apostel Paulus an die Philipper, dass er sie ermahnt in Christus. Wir dürfen die neutestamentlichen Ermahnungen, die Aufforderungen, die Imperative niemals sehen, unabhängig von Christus und dessen, was Gott in Christus getan hat und was er uns in Christus auch in der Gegenwart schenkt. Er der Weinstock, wir die Reben. Die Lebenskraft kommt, der Lebenssaft kommt aus dem Weinstock heraus, nicht aus der Rebe. Keine Rebe kann Frucht bringen von sich selber. Paulus sagt an einer Stelle, dass wir tüchtig sind, euch das Evangelium zu bringen. Und er sagt, wir sind tüchtig, sagt er. Wir sind tüchtig, im Unterschied zu den Irrlehrern. Wir sind tüchtig, euch das Evangelium in rechter Weise zu bringen. Dass wir tüchtig sind, das ist nicht von uns selber, sondern das ist von Gott. Gott wirkt es in uns. Da haben wir also beides zusammen, wobei der Hauptakzent und die Hauptbetonung darauf liegt, dass das jetzt nicht eine Sache ist auf dem Boden des Gesetzes. Wir verlassen jetzt nicht bei den Ermahnungen den Boden der Gnade, sondern wir bleiben darauf. Um mit Boas zu sprechen in dem Büchlein Ruth, wir sammeln auf keinem anderen Acker auf, nur auf dem Gnadenacker des Evangeliums von Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus, die uns gehört. Von daher kommt es dann zum Fruchtbringen. Von daher wollen wir dann die Ermahnungen der Heiligen Schrift auch umsetzen, auch wenn es uns nicht immer gelingt. Ja? Aber von daher ist es möglich. Heiligung, das ist ein Satz, den können wir uns merken, Heiligung ist also nichts anderes als gelebte Rechtfertigungsgnade. Ja? So müssen wir krass unterscheiden zwischen Rechtfertigung und Heiligung, und trotzdem besteht eine innere Verbindung. Keine Rechtfertigung, die nicht Heiligung wirkt, und keine Heiligung ohne Rechtfertigung. Wir kommen zum Schluss. Wir wollen also, um es noch einmal zu sagen, wenn wir uns Mühe geben, ein Leben zu führen, das Gott ehrt, in den guten Werken und in unserem Verhalten, in unserer inneren Gesinnung und in unserem Verhalten. Wir wollen das niemals losgelöst sehen davon, dass das alles in Christus vorhanden ist. Ja? Das, was Petrus hier schreibt, von der Tugend, von der Geduld, von der Gottseligkeit, von der brüderlichen Liebe und der Liebe zu allen Menschen, das haben wir alles schon in Christus. Ja? Und das dürfen wir jetzt ausleben in der Kraft Gottes. Also niemals losgelöst davon. Und deshalb ist es grundverkehrt, wenn jemand meint, ja, Rechtfertigung, das ist am Anfang unseres Glaubenslebens, das lassen wir jetzt mal zurück, das Thema, das lassen wir jetzt mal beiseite, jetzt geht es nur noch um Dienst für Gott und um Heiligungsfragen. Und dass Gott uns tröstet in unseren mancherlei Problemen, die wir haben und uns immer wieder hilft heraus aus mancher Not. Grundverkehrt. Sondern wir bleiben ständig dabei, mit der Rechtfertigungsgnade umzugehen. Das ist unsere große Freude. Und das, was wir heute in der Schriftlesung gehört haben. Unsere große Freude. Wenn das nicht deine große Freude ist, dann kannst du dein Heiligungsleben vergessen. Dann ist es lediglich der Versuch, aus dem alten Menschen, immer frömmer werdenden alten Menschen, ein Leben zu führen, das recht ist. Und am meisten, dass dir selbst recht ist, ja. Und das auch bei den anderen dementsprechende Lobhymnen verursacht. Das ist keine Heiligung. Wenn du nicht ständig darin verwurzelt und immer tiefer verwurzelt bist, was die Schrift uns lehrt über den Frieden mit Gott, den wir haben, durch das, was Christus getan hat, nicht was wir getan haben, dann können wir Heiligungsfragen vergessen. Aber auf dieser Grundlage werden wir dazu aufgefordert, in der Kraft Gottes etwas zu tun, aktiv zu werden. Entsprechend der neutestamentlichen Ermahnungen zu handeln. Pastor Busch schreibt in seinem Buch Plaudereien in meinem Studierzimmer. Ich bin gewiss, so schreibt er, dass die evangelische Kirche steht und fällt mit ihrer Predigt. Dafür brauchen wir gar keinen Beweis mehr, ne? Das ist ja eine Tatsache, die sich heute verwirklicht, schrecklich. Dass es in unserem Volk und auch in der Gemeinde Jesu so aussieht, wie es aussieht, Verwüstung nämlich, auch in der Gemeinde Jesu, das ist darauf zurückzuführen, dass man die Predigt nicht mehr wertschätzt und nicht mehr recht predigt. Also ich bin gewiss, dass die evangelische Kirche steht und fällt mit ihrer Predigt. Und ich bin überzeugt, dass darin die eigentliche Aufgabe unserer Predigt besteht, Doppelpunkt, die Rechtfertigung erwecklich zu predigen, dass auch die Gläubigen wieder ganz neu erweckt werden. Darum geht es Petrus auch. Im dritten Kapitel spricht er davon. Er will sie erwecken. Sie sollen aufwachen. Und natürlich auch ungläubige Menschen. Erwecklich zu predigen. Ein Leben lang habe ich mich darum gemüht. Es gab Gottesdienste, in denen ich mich geradezu entschuldigte, dass ich so unaktuell predigen müsse. Aber ich habe erleben dürfen, dass solche Predigt Bewegung schafft. Es stellte sich heraus, dass die Predigt vom Kreuz in der Tat hochaktuell ist. Wenn vom Frieden mit Gott gepredigt wird, entdeckt der Mensch, was ihm fehlt. Und woher alle seine Nöte kommen. Ich lernte Paulus verstehen, dass ich nichts wüsste als Jesum Christum, den Gekreuzigten. Und lass mich zuletzt noch einmal Luther zitieren, bevor wir dann am kommenden Sonntag mit der Betrachtung unseres Predigttextes fortfahren. Luther hat gesagt, man soll von guten Werken lehren und natürlich sie auch tun, ja. Doch so, dass der Artikel von der Rechtfertigung, dass allein der Glaube an Christus uns gerecht und selig mache, unverfälscht und rein bleibe. Amen.